Wie müssen wir aufgrund dieser neuen Technologien den feministischen Standpunkt neu überdenken?
Ja, ich glaube, dass sich mit der Entwicklung der neuen Fortpflanzungs- und Gentechnik für die Frauenbewegung einige alte Fragen ganz neu stellen und einige Probleme neu überdacht werden müssen. Dazu gehört die ganze Auseinandersetzung um den Abtreibungsparagraphen zum Beispiel und wie wir den Kampf, den wir früher geführt haben zur Abschaffung des Paragraphen, der Abtreibungsparagraphen, das heißt also das Recht, wie wir es damals gesagt haben, auf freie Abtreibung, wie wir das sehen im Zusammenhang mit unserer Ablehnung und unserem Widerstand gegen diese, vor allem gegen diese neuen Fortpflanzungstechnologien, In-vitro-Fertilisation, Spermabanken und Ähnliches, Leihmütter. Also ich glaube, es war falsch, damals am Anfang der Frauenbewegung zu sagen, mein Bauch gehört mir. Denn wenn wir sagen, mein Bauch gehört mir, dann behandeln wir unseren eigenen Körper wie Eigentum oder Teile dieses Körpers wie Eigentum. Und heute sehen wir, dass die Betreiber von In-vitro-Fertilisation und dieser ganzen Technologien genau das wollen. Sie wollen Teile des Frauenkörpers haben, kaufen, vermarkten, neu zusammensetzen, auseinandernehmen. Und das können sie nur dann, wenn Frauen mit ihrem Körper umgehen, als ob er ihr Privateigentum wäre. Also wenn Frauen selber ihren Körper besitzen. Und dann ist der besitzende Teil der Kopf und die besessenen Teile ist vielleicht der Uterus oder die Eier. Und die können dann verliehen werden, verkauft werden und so weiter. Ich glaube, wir müssen unseren alten Slogan, mein Bauch gehört mir, neu überdenken. Denn wenn wir unseren Körper besitzen oder Teile davon besitzen, dann können wir sie verkaufen, verleihen. Und das ist es genau, was die Betreiber der neuen Fortpflanzungstechnologien tun. Demgegenüber, denke ich, müssen wir zu dem ursprünglichen Slogan der Frauenbewegung zurückkommen, wo wir gesagt haben, ich bin mein Körper. Wenn wir unser Körper sind, dann kann man diesen Körper nur als Ganzes haben oder auch nicht haben oder etwas mit ihm machen, aber dann kann auch dieser Körper als Ganzes, und zwar Körper und Geist und Seele und alles zusammen, reagieren als Person. Das ist nicht mehr möglich, glaube ich, wenn wir es zulassen, dass wir so aufgeteilt werden oder wenn wir uns selbst so aufteilen, dass wir einzelne Teile als Privateigentum betrachten, das dann verkauft und vermarktet werden kann. Das heißt also, mit diesen neuen Reproduktionstechnologien ist automatisch ein anderes Verhältnis, und zwar ein anderes Verhältnis zu unserem eigenen Körper gegeben, zu allen Körpern, nicht nur zu dem der Frauen, auch dem der Männer im Grunde genommen. Und zwar ist das das Verhältnis, das in Maschinen existiert, die aus zusammengesetzten Teilen bestehen, die auseinandergenommen werden und neu kombiniert werden. Und das heißt also, wenn wir es zulassen, dass unser Körper von dieser Maschinenlogik nun besetzt wird, dann ist eigentlich auch das Ende des menschlichen Individuums gekommen, so wie wir es bis heute verstehen. Oder der menschlichen Person als Ganzer.
Wie in der ökologischen Bewegung auch, taucht auch hier jetzt mit diesen neuen Technologien für die Frauen die Frage auf, wie man argumentieren soll, um nicht in dieselbe Ecke geschoben zu werden wie die Rechten, die auf die Natur plädieren und auf das Leben, die Humanität für sich pachten. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, es ist falsch, alle Hoffnungsbegriffe wie Leben, Zukunft, Geschichte den Rechten zu überlassen und dass wir dann für uns im Grunde genommen nur noch die technokratischen Begriffe übrig haben. Das ist mir hier auf dieser Konferenz auch aufgefallen. Es gab Widerstand dagegen, wenn der Begriff Leben auftauchte, aus dem Grunde, weil die Right-to-Life-Bewegung, also die Rechten, den Begriff Leben benutzen. Demgegenüber benutzen wir aber ungehindert Begriffe wie In-vitro-Fertilisation, AID, also Artificial Insemination und den ganzen technokratischen Jargon, der einhergeht mit der neuen Technologie. Und dieser Jargon verschleiert im Grunde genommen die, also den Skandal, der hier passiert, dass eigentlich, was eigentlich mit dem Menschen und menschlichem Leben überhaupt passiert. Und dieser Jargon wird ungehindert benutzt, während alle noch, ja, man könnte sagen, humanistischen oder auch ursprünglichen Begriffe schon sofort als rechts- oder auch faschistoid denunziert werden. Wenn wir das tun, dann werden wir alle Menschen, die nichts mit diesen technokratischen Begriffen anzufangen können, einfach den Rechten überlassen. Ein Begriff wie Leben ist für mich ein Hoffnungsbegriff, den ich auch erhalten will. Und ich habe auch, und wir müssen diese Begriffe benutzen. Wir müssen sagen, was wir meinen. Wenn wir von Leben reden, dann reden wir nicht von dem Aufspalten von Leben und dann reden wir auch nicht davon, dass andere bestimmen, was dieses Leben ist. Das heißt, wenn Frauen oder Feministinnen von Leben reden, dann, so sehe ich das, dann sehen wir das in einem sehr umfassenden Sinn und sehen es in einem Sinn, dass wir zurückweisen, dass der Staat, die Industrie, das Kapital, das Patriarchat bestimmen, was Leben ist. Wir müssen neu definieren, was wir unter Leben verstehen, was wir unter Glück verstehen. Das ist genauso ein denunzierter Begriff. Aber ohne dass wir das tun, werden wir überhaupt nicht wissen, wie wir in dieser Konfusion, die heute herrscht, irgendwo einen Standpunkt gewinnen können. Und ich glaube, das sind die eigentlichen grundsätzlichen Fragen, die hier angesprochen sind, ne? Und auf der rein politischen Ebene halte ich es für absolut falsch, dass wir diese Kategorien rechts, links, reaktionär, fortschrittlich so unbefragt weiter bestehen lassen. Auf der Ebene der Menschen, mit denen wir zu tun haben, mit Männern und Frauen, die wir ansprechen wollen, müssen wir fragen, was sind die richtigen Begriffe, die ihnen Hoffnung geben und wie begründen wir das? Und in der weiteren Argumentation würde ich sagen, das heißt dann, dass wir für alle Vorgänge, die mit Fortpflanzung zusammenhängen, dass wir eigentlich eine Entstaatlichung verlangen müssen, dass kein Staat das Recht hat und dass wir es zurückweisen, dass der Staat ein Recht hat, darüber zu bestimmen, ob Frauen Kinder kriegen sollen oder ob Frauen keine Kinder kriegen sollen oder welche Art von Kinder sie kriegen sollen. Oder dass sie uns sagen, ihr dürft keine behinderten Kinder kriegen, sonst wird das nicht bezahlt von der Sozialversicherung oder von der Krankenkasse. Das heißt also, diese ganze Durchstaatlichung des Reproduktionsvorgangs, wie es heißt, wir sagen Fortpflanzungsprozesses, diese ganze Durchstaatlichung wird möglich gemacht auf einem nie vorhergewesenen Niveau durch diese neuen Technologien, in Kombination vor allen Dingen mit den westlichen Sozialstaaten. Wenn zum Beispiel Amniozentesis zur Pflicht werden kann, weil der Staat eventuell keine Unkosten für behinderte Kinder mehr tragen will, dann sehen wir genau, wie weit diese Kontrolle über die Frau und diese ganzen Vorgänge gehen wird. Deshalb meine ich, als weitgehendste politische Forderung würde ich sagen, wir fordern eine Entstaatlichung des Frauenkörpers vielleicht oder der Frauen in diesem Sinne, ne? Und darum halte ich es auch für falsch, wenn einige Frauen meinen, sie müssten bestimmte Rechte vom Staat fordern in Bezug auf diese neuen Technologien. Zum Beispiel ein Recht auf Abtreibung oder ein Recht auf Samenbanken, was einige Lesben tun. Ne? Oder auch ein Recht auf auf ein Kind aus eigenem Fleisch und Blut. Denn sämtliche Rechtsbegriffe, die wir hier haben, basieren in unseren Staaten hier auf einem bürgerlichen Eigentumsbegriff und sind auch nur durchzusetzen, wenn wir mit uns umgehen und mit Teilen unseres Körpers umgehen, auch mit Kindern umgehen, als ob sie Privateigentum wären. Wir haben nicht ein Recht im Grunde genommen, sondern wir sind, was wir sind, und wir tun, was lebensnotwendig ist. Ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Wenn wir Rechte vom Staat fordern, dann sind wir eigentlich auch total unter der Kontrolle des Staates.
Könntest du mal sagen, so deine Eindrücke von diesem Kongress?
Ja, ich fand es sehr gut, dass es diesen internationalen Kongress gegeben hat von Frauen zu oder über diese neuen Reproduktionstechnologien. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Informationen bekommen aus verschiedenen Ländern über den Stand der Technologien, was in den einzelnen Ländern passiert, wie weit die technischen sogenannten Fortschritte sind, was auf der juristischen Ebene, auf der staatlichen Ebene passiert und auch, was es an feministischem Widerstand vielleicht schon gibt. Das fand ich sehr informativ und wichtig, weil es uns zeigt, wie im Grunde genommen dieses neue Technopatriarchat oder wir können auch sagen, so dieser Männerbund der neuen Reproduktionsingenieure sich international, wie er international zusammenhängt, mit international zusammenarbeitet, mit welchen Finanzinteressen er zusammenhängt. Das haben wir allerdings etwas weniger hier erfahren, wäre aber wahrscheinlich wichtig herauszubringen. Und wie vor allen Dingen ein ungeheurer internationaler Wettkampf ausgebrochen ist, wer nun die ersten und die extremsten und die absonderlichsten Erfindungen auf diesem Gebiet gemacht hat. Also man kann wirklich sagen, es ist ein Wettkampf der Supermänner um die universale Vaterschaft des Lebens. Und das war sehr informativ. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass solche Kongresse weiter stattfinden, wo wir uns austauschen können über das, was unsere Feinde tun. Auf der anderen Seite, denke ich, können wir nicht dabei stehen bleiben, uns Bericht nach Bericht anzuhören über die Horrorgeschichten, die eigentlich in allen Ländern passiert sind. Und es war ganz wichtig, dass wir auch hörten, was in zum Beispiel Brasilien passiert, ne? Was in der dritten Welt passiert. Das war ein anderer Aspekt, den ich sehr wichtig fand, weil wir sehr häufig hier in Europa und USA uns nur um die Probleme kümmern, die die weißen Frauen haben in den Industrieländern. Und wir vergessen, dass dieselben Konzerne, dieselben Interessenverbände, manchmal sogar dieselben Ärzte oder Mediziner genau das Umgekehrte machen mit den Frauen in den Entwicklungsländern, wie es in Brasilien deutlich wurde, ne? Dass derselbe Arzt, der das erste Retortenbaby fabriziert hat, auch involviert ist in Geburten- und Family Planning Kliniken. Das ist also alles, glaube ich, sehr wichtig. Was mir etwas gefehlt hat und was aber jetzt, denke ich, auf der Basis dieser Information entwickelt werden muss, ist eine allgemeine Analyse auf einer tieferen Ebene darüber, was diese Entwicklung eigentlich jetzt bedeutet. Und dass diese Analyse eingebettet wird in eine Analyse der gesamten kapitalistischen und auch sozialistischen Weltwirtschaft, die jetzt existiert, denn das ist der Grund, warum solche neuen Technologien gefördert werden. Das ist meiner Meinung nach die Krise des Kapitalismus, dass wir nicht mehr abspalten, was meinetwegen in der dritten Welt passiert, von dem, was mit den Tieren passiert, von dem, was mit den Pflanzen passiert, mit dem, was mit den Frauen passiert, bei uns und auch mit den Frauen in der dritten Welt. Das heißt also, wir brauchen eine viel breitere und umfassendere Analyse, wobei wir auf bestimmte Fragestellungen viel tiefer eingehen müssen, als wir das bisher getan haben. Dazu zähle ich vor allen Dingen die Beschäftigung mit den Behinderten, denn in dieser ganzen Technik steckt von Anfang an ein eugenisches Element, was also schließlich auch zu einem faschistischen Element wird, nämlich das Prinzip der Selektion von wertvollem und nicht wertvollem Leben im allgemeinen Sinn. Ob das jetzt sich auf Pflanzen bezieht oder auf Tiere bezieht oder auf Frauen bezieht, auf Menschen bezieht, ist dieses Auswahlprinzip Teil dieser Technologie. Das ist ganz besonders, wird ganz besonders klar, wenn man an die Kombination von Gentechnik und Reproduktionstechnik denkt. Und wir haben auf diesem Kongress festgestellt, dass wir immer auch in Zukunft von Gentechnik und Reproduktionstechnik reden müssen. Weil genau die Abspaltung verschiedener Disziplinen und bestimmter Bereiche und Forschungsteile dazu führt, dass wir das Gesamtbild nicht zusammenkriegen. Also für eine Gegenstrategie halte ich es für absolut notwendig, dass wir sehen, wie die verschiedenen Techniken und technischen Bereiche miteinander kombiniert werden. Also dazu gehört meiner Meinung nach auch die Mikroelektronik, die Atomenergie, die Atomforschung, neuerdings Space Research, also die Dinge, die sie im Weltraum versuchen. Dieses ganze Paket sogenannter Zukunftstechnologien ist zusammenzusehen und auch in ihrer Anwendung auf die ganze Welt und die verschiedenen Bereiche, die ich vorhin genannt hatte. Dabei denke ich halt, ist dieses Prinzip der Auslese und Ausmerze, also der Auslese von angeblich wertvollem und nicht wertvollem Leben, ist im Grunde genommen das gefährlichste eugenische Prinzip. Denn was wertvoll ist und was nicht wertvoll ist, wird dann jeweils nach den dann herrschenden oder wirtschaftlich notwendigen Kriterien bestimmt werden. Heute ist das vielleicht Behinderung, ist dann nicht erwünscht. Deshalb werden alle Frauen dazu überredet, eine Amniozentese zu machen. Später können das irgendwelche anderen Merkmale sein, die unerwünscht sind. Oder es ist eine bestimmte Unempfindlichkeit gegen eine Umweltverschmutzung, die dann unerwünscht ist. Es ist also Tür und Tor geöffnet für eine meiner Meinung nach faschistische Entwicklung. Und das liegt in der Technik selbst. Es ist nicht eine Frage der Anwendung, sondern es ist ein Prinzip dieser Technologie. Deshalb haben wir auf diesem Kongress gesagt, sie ist in ihrem Kern rassistisch, sexistisch und faschistisch. Ja, solche Fragen, denke ich, müssten in Zukunft auf einer sehr viel tieferen und breiteren Ebene diskutiert werden, wenn wir weiterkommen wollen.
Wir hören die Fortsetzung des Gesprächs mit Maria Mies, die eine Teilnehmerin war an dem Kongress in Schweden.
Bei den verschiedenen Bereichen hast du vorher aufgezählt Pflanzen, Tiere und so weiter und die Frauen. Und was ich auch einen gefährlichen Punkt finde oder eine Gefahr einfach ist, dass durch das Thema dieser Technologien die Frauen wieder mit der Natur verbunden werden, oder? Und das ist, in den letzten 10 Jahren hat man sich ja davon befreien wollen, von dem, dass Frauen und Natur assoziiert werden und dass das so und so viel Unterdrückung möglich macht. Und dieses ist wie reaktualisiert durch diese Technologien?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige und schwierige Frage, weil wir haben in den letzten Jahren gesagt, die Frauen sind wie die Kolonien und die Tiere in die Natur hinein definiert worden, zum Zwecke der Ausbeutung, zum Zwecke einer ganz bestimmten Ausbeutung. Und insofern stehen wir heute, wir Frauen, auf der Seite der Tiere, der Pflanzen, der Natur, der Kolonien. Das ist eigentlich so unsere Analyse.
Die Gefahr, die jetzt auftaucht, ist, dass durch den Widerstand gegen diese Technologie wir selbst die Frau der Natur zuordnen.
Ja.
Obwohl wir uns ja davon befreien wollten, weil eben das ein Unterdrückungsmoment ist. Mhm. Und dass, wenn auch, wie im Vortrag der Amerikanerin Pat Hines, wenn die Frauen mit der Ökologie, Umwelt gleichgesetzt werden, ist diese Frage einfach wieder aktuell und diese Gefahr auch, oder?
Ja, ich glaube, was hier, wo auch vielleicht ein Denkfehler war, dass die Befreiung von der Natur, also ich habe das nicht so verstanden, als dass wir uns von der Natur befreien sollten, denn wir sind die Natur, wir sind auch Natur. Und die Befreiung, wie sie bisher gesehen wurde, war durch Technologie, durch Maschinen, durch Fortschritt. Das hieß bisher Befreiung von der Natur. Eine solche Befreiung lehne ich ab. Sondern was befreit werden muss, ist das Ausbeutungsverhältnis. Was aufgehoben werden muss, ist das Ausbeutungsverhältnis zwischen den, also sagen wir mal, kapitalistischen Techno-Patriarchat und der Natur und oder den Teilen, die zur Natur definiert worden sind. Das muss aufgehoben werden. Dann werden wir auch einen anderen Begriff von Natur haben. Wir können nicht leugnen, dass wir Natur sind, aber wir sind genauso wie wir unser Körper sind, sind wir auch Natur. Aber wir können uns nicht von unserer Natur als solcher befreien. Das halte ich für falsch. Jedenfalls ist da der Befreiungsbegriff, wie er bisher auch in unserem aufgeklärten bürgerlichen Denken existiert. Daher kommt es nämlich, kommt diese Spaltung, dass die Natur als das wilde, chaotische, rückständige, unzivilisierte gesehen wurde. Und wir Frauen sind auf diese Seite gestellt worden. Deshalb sind wir in der Hexenverfolgung verbrannt worden und zivilisiert worden und domestiziert worden und so weiter. Genau dieses Verhältnis muss aufgehoben werden. Das heißt also, insofern sind, wenn wir Frauen auf der Seite der Natur sind, wo sie uns hingestellt haben, und wenn wir jetzt reden, dann reden wir nicht nur für uns, sondern wir sind sozusagen die Stimme aller Teile, die in die Natur hinein definiert werden. Wir sind quasi die Subjektivität, die jetzt spricht und dieses Verhältnis aufheben will.
Aber ich finde, das muss sehr klar formuliert werden, denn eben im Vortrag der Amerikanerin Pat Haines wurden die Frauen mit der Umwelt in dem Sinne gleichgesetzt, dass sie forderte, so wie es eine Umweltschutzgesetzgebung geben soll, soll es eine, also es lief darauf hinaus, eine Frauenschutzgesetzgebung. Und das ist eben diese Gefahr, wenn wir Frauen und Natur gleichsetzen und nicht klar formulieren, was das bedeutet, oder? Also diesen Inhalt, ich finde das sehr prekär jetzt auch, wie es auf diesem Kongress herausgekommen ist.
Das ist sicher sehr prekär und wir haben da auch ganz sicher noch nicht genug Klarheit geschaffen. Aber was Pat Hines eigentlich gefordert hat, sind Reservate. Genauso wie sie Naturreservate gefordert hat, als wiederum als Recht vom Staat. Denn ihre ganze Aktion richtete sich wieder auf den legalen Aspekt, die legale Aktivität, dass der Staat Schutzgesetze machen soll. Welche Teile zum Beispiel aus der gesamten Zerstörung herausgenommen werden sollen. So etwas lehne ich ab. Die Frauen sind kein Reservat und sind auch kein Feuchtisotop, das geschützt werden muss oder bestimmte Teile von uns müssen geschützt werden. Das ist ja genau der Widerspruch im Kapitalismus, dass er einerseits die Natur permanent zerstört, Aber um überhaupt existieren zu können, braucht er auch wieder Natur. Um akkumulieren zu können, muss wilde Natur da sein. Das wird ganz deutlich in der neuen Gentechnologie. Ne? Um weiter neue Sorten schaffen zu können, müssen wilde Sorten irgendwie erhalten werden. Das heißt also, das ist der Zusammenhang. Aber diesen Zusammenhang hat Pat Hines nicht erwähnt. Sie hat den Kapitalismus mit keinem Wort erwähnt und das Ausbeutungsverhältnis mit keinem Wort erwähnt. Sie hat nur Schutzgesetze gefordert. Ich fordere überhaupt keine Gesetze vom Staat, sondern ich fordere die Aufhebung dieses ausbeuterischen Verhältnisses zwischen einem Männerbund, einem kapitalistischen Männerbund und Technopatriarchat und der Natur, wozu wir dann auch gemacht worden sind. Also eine quasi Befreiung von diesem Verhältnis. Damit ist dann auch ein anderer Begriff von Natur gegeben. Nicht Natur im Gegensatz zur Kultur, was ich auch für Quatsch halte, ne? Oder im Gegensatz von Materie und Geist. Das sind diese gesamten Dualismen sind ja erhalten, wenn wir so vorgehen wie Pat Hines, wenn wir nicht versuchen, dieses Verhältnis grundsätzlich aufzuheben.
Ich denke, was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir uns überlegen, wie wir zusammenarbeiten könnten mit Frauen aus den sogenannten Drittweltländern. Und ein Beispiel, was mir sehr aufgefallen ist, also negativ aufgefallen ist auf diesem Kongress, ist, dass eine Frau in einem Vortrag erzählt hat, wie es eben durch Gesetzgebung gelungen ist, in der USA DDT vom Markt zu nehmen. Und dass aber die Drittweltfrauen ganz klar gesagt haben, dass jetzt halt DDT bei ihnen gebraucht wird als Pestizid. Und ich denke, das kann ja nicht der Weg sein. Also was denkst du, wie könnten wir vorgehen?
Ja, ich glaube, da, also das zeigt deutlich, dass also, wenn wir Frauen hier unseren Widerstand nur beschränken auf das, was uns hier betrifft, zum Beispiel, dass wir bestimmte Gesetze fordern, die für uns gut sind, ne, die unsere Interessen schützen, dass die Industrie selbst dann hingehen wird und dieselben Industrien in der dritten Welt betreiben wird. Das können wir also sagen, wenn wir bestimmte Reproduktionstechnologien oder eugenische Sachen, gentechnische Prozesse hier ablehnen, weil sie für uns gefährlich sind und so weiter und so weiter, dass dann dieselben Konzerne das in der dritten Welt tun werden. Wir haben sehr viele Beispiele dafür aus der pharmazeutischen Industrie, aus der chemischen Industrie, du hast DDT erwähnt. Das passiert eigentlich am laufenden Band. Ne? Wir wissen, dass die Schutzvorrichtungen und Vorkehrungen, zum Beispiel die für die Atomindustrie gefordert worden sind, in der dritten Welt nicht eingehalten werden. Deshalb werden Atomkraftwerke sollen exportiert werden. Dieser Skandal von Union Carbide in Bhopal ist auch ein Beispiel dafür. Ne? Das heißt also, die Industrien gehen dahin, wo keine solchen Schutzvorkehrungen sind. Und deshalb ist es kurzsichtig von uns zu fordern, dass hier nur bestimmte legale Einschränkungen und Regulierungen getroffen werden. Und das, wir hatten in der deutschen Anti-Atomkraft-Bewegung einen ganz guten Slogan, der hieß, keine Atomkraftwerke hier und auch nicht anderswo. So ähnlich müssten wir auch vorgehen, dass wir sagen, wir wollen diese Technologien nicht hier und auch nicht anderswo. Das kann aber nur eigentlich authentisch gesagt werden von Drittweltfrauen selbst. Und wir haben beobachtet auf diesem Kongress und auch anderswo schon, dass es eine Art, eine internationale Eugenik gibt, die in der Reproduktionstechniken drinsteckt, nämlich dass die Drittweltfrauen einem ganz rigorosen und auch die menschliche Würde missachtenden Geburten- oder Familienplanungsprogramm, Bevölkerungsplanungskontrollprogramm unterworfen werden, mit immer mehr Kontrazeptiven, die sie nicht in der Hand haben oder über die sie nicht verfügen können und die sie abhängig machen von den ausländischen Interessen, wie Depo-Provera, Netten und Ähnlichem. Sie werden außerdem als Versuchskaninchen benutzt von diesen Pharmakonzernen, um Präparate zu testen, die dann schließlich vielleicht auf unsere Märkte kommen. Das ist also ein Verhältnis, denke ich, über das wir sehr viel nachdenken müssen und wo wir auch die Informationen der Frauen aus der dritten Welt haben müssen. Und da sehe ich eine durchaus eine wichtige Zusammenarbeit, dass wir diese doppelgesichtige Politik, die hinter dieser ganzen Entwicklung steht, entlarven können und deutlich machen können. Und dazu gehört dann, oder das wird dazu führen, denke ich, dass die Frauen hier bei uns, also die Frauenbewegung hier in den Industrieländern, müssen Stellung beziehen. Es reicht nicht mehr zu sagen, wir sind alle Frauen. Es gibt alle möglichen Frauen und wir müssen sagen, mit welchen, wo wir stehen, auch in unseren Ländern. Wir können nicht mehr einfach nur sagen, ich bin Deutsch oder ich bin Schweizerin oder ich bin dieses und bin Frau, sondern wir müssen uns distanzieren und das deutlich machen von den Interessen, die zum Beispiel die dritte Welt ausbeuten. Denn sonst sehe ich nicht, wie wir aus einer Konfrontation, sonst sehe ich keine Solidarität zwischen Frauen aus der dritten Welt und uns. Denn wir profitieren de facto, was unseren Konsum betrifft oder anderes betrifft, oder vielleicht auch durch bessere Umwelt- und Frauenschutzgesetze davon, dass es bei den Frauen in der dritten Welt immer schlimmer wird. Und ich denke, es ist sehr notwendig, dass die Frauen in den Industrieländern Stellung beziehen und sagen, wo sie selbst stehen in diesen Dingen.
Gehen diese neuen Fortpflanzungstechniken nur Frauen etwas an oder auch Männer? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, sie gehen Männer auch etwas an, denn Männer sind gerade in dieser Mechanisierung oder Industrialisierung der Menschenproduktion sind sie ja auch eigentlich nur noch Rohmaterial, das da benutzt wird. Also sie sind ja ähnlich wie der Frauenkörper aufgeteilt nur noch in Spermen, die sie da abgeben müssen zu bestimmten Zeiten. Und sie sollen das möglichst auch kostenlos tun, ne? Zunächst aus altruistischen Gründen. Aber wenn das mal ein großes Geschäft wird, dann wird das auch ein Geschäft, das die Männer mit ihrem Samen machen können. Darin sehe ich also genauso eine Zerstörung der Integrität des Mannes als Mensch. Ne? Und ich denke, Männer sollten sich genauso gut gegen diese Entwicklung, müssten sich eigentlich genauso gut gegen diese Entwicklung wenden wie wir, müssten sich mehr mit diesen Dingen befassen. Denn auch das ganze Mann-Frau-Verhältnis wird sich grundlegend ändern. Es wird sich also nicht nur das Verhältnis der Frauen zu ihrem eigenen Körper, zur Sexualität, zur Fortpflanzung ändern, sondern das Verhältnis zwischen Männern und Frauen auch. Es ist ja schon gesagt worden, Sexualität spielt jetzt dann überhaupt keine Rolle mehr bei der Fortpflanzung, nicht? Also diese Trennung von Sexualität und Fortpflanzung, die wir auch einmal als großen Fortschritt gesehen haben. Wenn das aber das durchgehende Prinzip der industriellen Menschenproduktion wird, dann sind Männer und Frauen nur noch ein Arsenal von Rohmaterial und haben bestimmte Sachen abzugeben zu bestimmten Zeiten. Und das wird genauso passieren, wie es mit den Tieren schon jetzt passiert. Ne? Wie es zum Beispiel mit den Bullen passiert, wenn sie ihren Samen abgeben müssen, um die Kühe zu fertilisieren oder zu befruchten.
Ihr habt das Gespräch gehört mit Maria Mies, Soziologin aus Köln. Wer weitere Informationen will, kann Sendungen bestellen beim LoRa. Es hat schon zwei Sendungen zu neuer Reproduktionstechnologie, eine Sendung zu Gentechnologie und Medizin, Pharmazie, und eine Sendung zu Gentechnologie und Agrobusiness. Dann läuft weiter in der Wochenzeitung seit dem 1. August bis in Oktober eine Reihe mit Hintergrundberichten zu verschiedenen Aspekten von Gen- und Reproduktionstechnologie. Die Sendung hat gemacht Barbara und Claudia. Thank you.
Das war die Sendung über den Kongress in Schweden. Sie wird am Samstag, am Nachmittag um 2 Uhr wiederholt. Dann wird es noch eine weitere Sendung geben zu dem Kongress gegen Gen- und Reproduktionstechnologien. Dabei werden wir Interviews bringen mit den Kongressteilnehmerinnen aus dem Trikont. Sie reden über Verhütungsprogramme und die neuen Fortpflanzungstechnologien in ihren Ländern. Diese Sendung kommt dann am 23. September in der Drittweltsendung am Abend um 8 Uhr. Thank you.
Mm-hmm.